dem Jesaja-Buch, aus dem Kapitel 42. Und das Wort heisst: Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Der Vers bildet die Ausgangslage für die heutige Predigt. Er kommt eben aus dem Jesaja-Buch, aus dem Kapitel 42. Und das Kapitel 42 redet eigentlich über das, dass der Gottesknecht kommt. Also Jesus Christus ist mit dem Gottesknecht gemeint. Und er wird blindlings ausführen, was Gott ihm aufgetragen hat. Das ist die Ausgangslage. Und ich möchte in der heutigen Predigt zwei Stränge machen. Der erste Strang, der ist eigentlich repräsentiert in der heutigen Losung. Ich kann das ganz kurz zusammenfassen. Die heutige Losung, die sagt uns: Du Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Das ist das Losungswort aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 22. Der Psalm 22 ist der Psalm, wo eigentlich das Leiden von Jesus am Kreuz beschreibt. Und der Lehrtext dazu aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 15, heisst: Wir wissen, dass er, gemeint ist Gott, dass er uns hört. Und dazu, für den ersten Strang, möchte ich euch mitnehmen in zwei Begebenheiten aus der Bibel. Die eine, die kennt ihr sicher alle zusammen ganz gut. Es ist die Bekehrung vom Apostel Paulus, wo uns in der Apostelgeschichte im Kapitel 9 erzählt wird. Der Paulus ist mit vielen Vollmachten ausgestattet unterwegs gewesen. Ich könnte euch das auch aus der Bibel lesen, aber ich denke, ihr kennt es alle und darum probiere ich es kurz zusammenzufassen. Der Paulus ist mit vielen Vollmachten ausgestattet von Jerusalem, von den Hohenpriestern, nach Damaskus gereist und hat im Sinn gehabt, dort hier gemein Jesu zu verfolgen in Damaskus. Er hat das schon relativ wirksam gemacht in Jerusalem. Dort hier ist unter anderem der Stephanus, einer der Jünger vom Herrn, dem zum Opfer gefallen, weil der vom Auftrag von Paulus ist gesteinigt worden. Der Paulus ist dort hier bei dieser Steinigung dabei gewesen. Jetzt ist er unterwegs nach Damaskus und kurz vor Damaskus erscheint plötzlich ein helles Licht. Der Paulus geht um und er hört eine Stimme. Und die bei ihm waren, haben die Stimme auch gehört, die gesagt hat: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Der Paulus hat gesagt: Herr, wer bist du? Und dann hat ihm Jesus Christus gesagt: Ich bin der Jesus, den du verfolgst. Und es wird dir schwer werden, dagegen zu halten. Die Leute haben ihn auf Damaskus hineingeführt. Er hat eine weitere Offenbarung bekommen von Jesus Christus, dass der eine kommt und mit ihm betet und er dann nachher wieder sieht. Und das ist dann wirklich auch so passiert. Also der Paulus ist in dem Sinn nicht unbedingt ein geknicktes Rohr gewesen, sondern ein mächtiger Mann. Er ist nicht unbedingt eine glimmende Docht gewesen, weil er hat brennt, für dem Gott im Himmel zu dienen. Nur hat er ein ganz falsches Verständnis gehabt. Er hatte ein pharisäisches Verständnis von dem Gott, der Forderungen stellt, der einen ganzen Haufen Satzungen aufstellt und der Gehorsam verlangt. Das war zum Teil ja auch richtig. Nur konnten die Pharisäer nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was Gott wirklich gesagt hat, was man einhalten soll, und dem, was die Menschen noch dazu gemacht haben, für den wirklich ja nicht irgendetwas zu übertreten. Und mit dem, dass sie das gemacht haben, ist Gottes Gebot entkräftet worden und sie haben sie länger schon mehr übertreten. Das geknickte Rohr soll nicht gebrochen werden und der glimmende Docht nicht ausgelöscht. Der Knecht, den Gott schickt, der führt seinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Und hier, wenn wir jetzt das aus dem Jesaja-Buch hier lesen, dann sagen wir ja, das sieht in unserer heutigen Welt nicht unbedingt danach aus, dass man gerade auf die Weisung von Gott wartet. Weil die Weisung von Gott wird missachtet, sie wird mit Füßen getrampelt. Ich habe gerade vorletzt so ein Interview gehört mit dem neuen Direktor an der ETH in Zürich. Er ist Direktor für die Weltraumstudien. Und dort hier hat er erzählt, wie sie eben nach Leben suchen auf anderen Planeten. Und dass sie sich erhoffen, dass man dann auch herausfinden könnte, wie das eigentlich das Leben auf der Erde entstanden sei. Wir wissen nichts, hat er gesagt, über das, wie das Leben entstanden ist, wirklich. Wir haben keine hinlängliche Theorie, wo man sagen kann, mal genau so muss es passiert sein. Außer dass man weiss, dass eben da mit den Aminosäuren war und dass irgendwie Eiweiß bilden und so. So viel weiss man. Aber wie das passiert ist, wie es hätte passieren können, das weiss man nicht. Und jetzt suchen sie danach. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wieso nicht einmal ein altes Buch auftun? Weil dort hier würde es heissen, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Wir könnten die ganzen Gender-Studies, die heute gemacht werden, viele Doktortitel, die geschrieben werden, die völlig wertlos sind, weil es um etwas geht, das gar nicht so ist und nicht so kann sein, wie die Leute sich das vorstellen, sondern es wäre eigentlich im Wort Gottes da. Aber die Gnade von Gott zeigt uns, dass er Verständnis hat. Beatrice hat gesagt in der Einleitung, dass sie es manchmal fast ein bisschen mehr mit der Welt zu tun hat als mit Gott. Und wenn wir ehrlich sind, wem von euch geht es nicht so? Wir haben manchmal wirklich mehr mit der Welt zu tun als mit Gott. Und zwar, weil wir dann oft das, was Gott gesagt hat, und das, was wir erleben, nicht so recht zusammenbringen. Und dann denken wir ja, wie ist echt jetzt das genau? Und dort hier müssen wir berücksichtigen, dass ja der Jesaja, der redet im 8. Jahrhundert vor Christus. In diesem 8. Jahrhundert vor Christus, da hat das Königreich, mindestens das Südreich, noch bestanden. Das Nordreich ist in dieser Zeit untergegangen, 722 vor Christus ist das untergegangen, aber sonst war das Königtum in Israel noch da gewesen. Wir haben gewusst, Gott hat uns aus Ägyptenland ausgeführt. Wir haben gewusst, dass er uns in das gelobte Land gebracht hat. Das war unter den Juden lebendig. Und wenn man es wissen wollte, hätte ich auch gewusst, dass man das Gebot, das Gott gegeben hat, inklusive der Wirtschaftsordnung, die er verfügt hat, dass man die nicht eingehalten hat. Und dass jetzt der Jesaja muss sagen, weil dir keine Halljahr gemacht hat, weil dir keine Brachjahr gemacht hat, müsst ihr so manches wieder verpasst haben. Und das waren 70 Jahre. Für so manches Jahr müsst ihr in die babylonische Gefangenschaft. Und da, wo der Jesaja das schreibt, da hier, die Prophetie, dass er das knickte Rohr nicht werde zerbrechen und der glimmende Docht nicht auslöschen, das fällt in diese Zeit, das ist prophetisch auf die Zukunft. Und dann hätte man wahrscheinlich im 8. Jahrhundert vor Christus können sagen, ja, das steht jetzt da so, aber wann ist es denn und wie ist es denn? Weil der Jesaja musste sagen, das Gericht von Gott, das kommt jetzt. Und das ist unausweichlich. Ihr könnt es nicht mehr ändern. Das Gericht kommt, ihr werdet ins Exil gehen. Ihr werdet das müssen erleben. Und gleichzeitig, aber die, die Gott probieren, treu zu sein, die werden wunderbare Errettung erfahren. Sie werden nicht geknickt werden. Oder die, wo der Glaube nur noch schwach ist, aber er ist noch vorhanden, wird das Feuer neu entfachen und nicht auslöschen. Der Paulus erlebt eigentlich in dieser Episode von Damaskus genau das. Er geht nämlich nach Damaskus sicher, wird vom Hananias die Hände aufgelegt, sieht wieder und sofort geht er in die Synagoge und predigt der auferstandene Christus. Irgendwie, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, so heisst es im Text. Und irgendwie wird ihm plötzlich klar, der Jesus Christus, den ich verfolgt habe, ist der Messias, den Gott geschickt hat, ist der, der das Jesaja-Buch davon berichtet. Und jetzt verkündigt er es, aber Man hat ihm nicht vertraut. Er ist nicht gut angekommen, weil sie sind nicht mehr nachgekommen. Weil sie wussten, das ist der, der Chefverfolger von diesen Christen war. Und jetzt wird er plötzlich fast der Chefpropagator, der sagt, ja, das müsst ihr jetzt glauben, der Jesus Christus, der ist auferstanden und das, was er sagt, das gilt. Menschen haben sehr oft Mühe, können anzunehmen, was Gott hat gemacht und was er tut. Wir sehen das in einer anderen Bibelstelle, die hier in der Losung aufgelistet ist. Jesus hat nämlich im Markus-Evangelium einen Taubstummen geheilt. Ich lese euch das. Jesus verließ wieder das Gebiet von Tyrus und zog über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der 10 Städte. Dort brachten sie einen Taubstummen zu ihm mit der Bitte, ihm die Hände aufzulegen. Jesus führte ihn ein Stück von der Menge fort und legte seine Finger in die Ohren des Kranken. Dann berührte er dessen Zunge mit Speichel. Er blickte zum Himmel empor, stöhnte und sagte zu dem Mann, Ephatha, das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören, auch seine Zunge löste sich und er konnte richtig sprechen. Jesus verbot den Anwesenden, es irgendjemandem weiterzusagen, aber je mehr es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Leute waren ganz außer sich und sagten, wie gut ist alles, was er gemacht hat. Den Gehörlosen gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache. Ich habe mir überlegt, was bedeutet die Geschichte, die uns da der Markus erzählt, was bedeutet die im Hinblick darauf, dass er der glimmende Docht nicht wird auslöschen und das zerstossene Rohr nicht zerbrechen. Vielleicht habt ihr mich schon manchmal gefragt, warum kann ich, wenn es um irgendetwas geht, relativ gut reden und wenn ich meinen Glauben jemandem erklären sollte, dann habe ich plötzlich eine schwere Zunge. Es geht nicht rein. Es ist schwierig. Man hat dann plötzlich das Gefühl, ich sollte fast aus allen Ecken raus noch reden können, weil es ja so viel zu sagen gibt, dass ich fast nicht weiss, wie das ich eigentlich anfangen soll. Und dann schweige ich vielfach verlegen. Sind wir vielleicht taubstumm, manchmal? Hören wir, was Gott uns sagen will? In unsere Situation? Hier reden wir jetzt, ich komme dann auch im zweiten Strang dazu, hier reden wir von der Situation, wo der Jesaja hat angetroffen, wo er das sagt, das, wo das Volk Israel noch ein paar hundert Jahre muss warten, bis sie es sehen. Also, 700 plus Jahre hat das Volk Israel müssen warten, bis Jesus tatsächlich das Heilige Land bereist hat und hier zu dem Taubstummen ist gekommen, den er im Tore und zum Mund hat aufgetan. Und diese Wartezeit, die ist für viele schwer gefallen. Das Maleachi-Buch erzählt uns davon, dass das letzte biblische Buch, das im Alten Testament noch geschrieben wurde, etwa 400 vor Christus, 400 Jahre vor Christus. Und das erzählt uns, dass die Gläubigen dann zusammen gesagt haben, es macht keinen Sinn, dass man Gott dient. Es gibt keinen Unterschied zwischen denen, die Gott dienen. Und Gott scheint es nicht zu merken. Und Gott tut dann nachher dort im Maleachi-Buch reagieren und sagt, wartet nur, mir wird deutlich sehen, was für einen Unterschied es gibt. Und ja, mir wird es ganz deutlich sehen. Die Jünger haben es gesehen. Aber die Jünger sind eben selber auch unter vielen Taubstummen gewohnt. Man hat manchmal gar nicht so wahrhaben. Oder man hat es zwar gehört, aber man hat es nicht können umsetzen. Man hat es gehört. So wie ich manchmal wunderbare Geschichten lese. Ich bekomme viele so Videogeschichten. Und die Videogeschichten, die sind so wunderbar, dass einem zum Teil Tränen kommen, wenn man die liest oder wenn man sie hört und schaut. Und nachher denkt man, ja, ist ja wunderbar. Es gibt Leute, denen passiert das. Aber dann fange ich mich an zu fragen, wem kenne ich, wo das so passiert ist? Und nachher muss ich sagen, niemand. ja, ist es jetzt wegen dessen nicht wahr? Es muss nicht sein. Es kann durchaus wahr sein, aber eben, das Leben verschreibt verschiedene Situationen. Das Leben bringt uns in verschiedene Umstände hinein. Und manchmal passiert das Wunderbare, das wir gerne hätten, dass es passieren würde, eben gerade nicht. Aber jetzt, wir wollen zum zweiten Strang kommen. Jetzt. Also der erste Strang probiere ich noch einmal zusammenzufassen. Wir müssen uns fragen, kann ich auf Gott hören? Höre ich ihn aus seinem Wort heraus und kann ich das umsetzen? Und wenn ich es nicht umsetzen kann, dann sollte ich unbedingt zu Jesus Christus gehen und sagen, sprich dein Ephata über mich. Tu mir den Mund auf und tu mir die Ohren auf, dass ich das höre, was ich muss hören. Ich komme noch einmal zurück zu dir, Beatrice. Immer dann, wenn wir mehr mit der Welt zu tun haben, als mit Gott. Und ich glaube, jeder Mensch kennt das. Aber immer dann haben wir nicht gut hören können auf das, was Gott gesagt hat. Weil er verbürgt sich mit dem, mit seinem Sohn, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist, verbürgt er sich für das, was er uns versprochen hat. Ein wunderbares Erbe. Dass alles zusammen wird ändern. Dass wir auf einen Ort zugehen, wo es keine Tränen mehr gibt, wo es kein Klagen mehr gibt, wo es keine Not mehr gibt. Wo alles zusammen wird wunderbar sein. Oder so, wie es Jesaja-Buch gesagt hat, er wird alles aufrichten und sogar die Ende der Erde, die Inseln, warten auf seine Weisung. Wir haben gesehen, so sieht es in unserer Welt eigentlich nicht aus. Weil seine Weisung wäre da, aber sehr oft nehmen wir sie nicht allzu ernst. Und glauben nicht so recht daran. Ja, kürzlich mit einer jungen Frau geredet. Und sie hat mir gesagt, ich habe so ein komisches Gefühl in mir. Ich habe das Gefühl, ich bäume mich jetzt noch einmal auf und nachher gehe ich dann ins Loch. Und dann habe ich nicht so recht gewusst, wie das ich das jetzt handhaben soll. Und ich habe nachher gesagt, falls du ins Loch gehst, dann komme ich so gut, wie ich kann, mit dir ins Loch. Dann sind wir nämlich schon das Zweite, das wieder herausfinden können. Und das, was mich ermutigt hat, so etwas zu sagen, ist, dass Jesus Christus uns gesagt hat, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Wir sollen uns nicht zu fest sorgen um das, was dann noch kommen könnte und ob ich dann noch Kraft habe, sondern wir sollen uns heute darum kümmern, dass wir mit Gott leben. Und dann sind wir vielleicht ein geknicktes Rohr oder nur noch eine glimmende Docht. Und wenn wir zu ihm kommen, wird er das Feuer wieder neu entfachen, dass wir brennend werden. Und dass wir vor allem auch Zukunft sehen. Wir schlagen auf in der Bibel, das Jesaja-Buch im Kapitel 29. Und dort hier tut der Jesaja Volk sagen, wie plötzlich die Verhältnisse umgekehrt werden. Vers 17. Nur noch ganz kurze Zeit, dann verwandelt sich der abgeholzte Libanon in einen Obstgarten und der Obstgarten wird zu einem wahren Wald. Dann werden selbst Tauben hören, was aus dem Buch vorgelesen wird und die Blinden kommen aus ihrer Nacht hervor und können sehen. Für die Geringen wird der Herr eine Quelle ständig wachsender Freude sein und die stets Benachteiligten werden jubeln über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Unterdrückern und den frechen Spöttern. Ausgerottet werden alle, die Böses im Schilde führen, alle, die anderen zu Unrecht beschuldigen, die einen Richter daran hindern, Recht zu sprechen und den, der Recht sucht, mit haltlosen Begründungen abweisen. Wenn wir in unsere Welt schauen, dann sehen wir, genau das passiert heute. Darum sagt der Herr, der Abraham gerettet hat zu den Nachkommen Jakobs, Israel soll nicht länger enttäuscht werden und sich schämen müssen. Wenn ihr seht, was ich in eurer Mitte tun werde, dann werdet ihr mich ehren, mich den heiligen Gott Jakobs. Ihr werdet alles tun, um mit mir den Gott Israels nicht zu missfallen. Dann kommen die, die ihren klaren Kopf verloren haben, wieder zur Einsicht und die Aufsässigen nehmen Vernunft an. Hier sagt Gott eigentlich nichts anderes als: Verlasst euch auf mich und ihr werdet Kraft bekommen. Hier könnte man auch die Stelle aus dem Jesaja-Buch noch anfügen, dass er die Müden aufrichtet und eine Kraft gibt, und sie weiterbringt. Wir können aber auch noch eine andere Parallele machen. Die Parallele nämlich: Das Volk hier ist in Erwartung vom Gericht auf der einen Seite und von der Gnade auf der anderen Seite. Und genau gleich geht es der Gemeinde Jesu heute. Wir sind auf der einen Seite in der Erwartung vom Gericht. Die Welt sieht nicht gut aus. Wenn man die Konstellation anschaut, wie alles etwa so läuft, haben wir das, was wir vor ein paar Jahren noch gar nicht hätten für möglich gehalten, die Situation, dass Amerika auf der Weltbühne eigentlich keine grosse Rolle mehr spielt, weil die sind mit dem Präsidenten, den sie jetzt haben, mehr oder weniger taubstumm. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie sich Russland, Iran, Türkei und Libyen formieren und der Krieg, den der Hesekiel im Kapitel 38 und 39 beschreibt, wie plötzlich möglich wird, wie man plötzlich das Gefühl hat, das könnte jetzt bald jeden Moment passieren. Und genauso merkt, ja, wenn das alles zusammen so nach wird, dann könnte ja auch jeden Moment eigentlich die Entrückung passieren. Und die Schwierigkeit ist dann manchmal hier, dass wir gar nicht so begeistert sind, für entrückt zu werden. Ich weiss nicht, wie ihr seid. Ich bin heute begeisterter, als ich früher war. Weil ich hatte das Gefühl, jetzt möchte ich das noch nicht. Nee, das ist schon gut, Herr Jesus, komm wieder. Aber warte noch ein bisschen. Ich möchte noch ein paar Sachen machen. Und dort hier sind wir in einer ganz ähnlichen Spannung, wie die Gläubigen wahrscheinlich von Anfang an drinnen waren. Denkt Abraham. Er hat so viele Verheißungen bekommen. Und wisst ihr, wie manche das er gesehen hat, als er gestorben ist? Von diesen Verheißungen. Mal eine. Eine hat er gesehen. Nämlich, dass Gott ihm den Isaak geschenkt hat. Aber versprochen hat er ihm Nachkommen wie Sand am Meer. Und ich habe den Isaak nicht gekannt. Ich denke nicht, dass der ausgesehen hat wie Sand am Meer. Das war einfach ein Mann. Und mit seinen Gielen, die ihm die Rebekka hat geboren, ist er. Halt, jetzt mache ich etwas durcheinander. Das war nicht Rebecca, das ist. Nein, das wäre eben schon der Jakob. Ich bin noch bei Isaac. Auf jeden Fall, der hatte eine Frau aus Mesopotamien. Und nachher war das etwas schwierig, weil die beiden haben sich nicht vertreibt, der Jakob und der Esau. Der Esau war ein kleiner Raucher und der Jakob ein kleiner Feiner. Die Mutter hatte gerne ein bisschen Jakob und der Vater ein bisschen gerne den Esau. Und so hatte die dann ein Fuhrwerk, das am Schluss so herausgekommen ist, dass der Jakob fliehen musste, weil er Esau den Segen abgejagt hat. Und geht dann nachher, der kommt dann Rahel. Wow, also ich habe es doch richtig gesagt. Ich habe es richtig gesagt, nur ich habe gerade das Gestürm bekommen, sorry. Ja, aber das ist schwierig geworden. Mit der Verheißung hat es irgendwie wie geharzt, dass die ist erfüllt worden. Und wenn man den Abraham heute könnte antreffen könnte, man würde sagen, wie ist jetzt das mit der Verheißung von Gott, dann müsste er uns sagen, Gott hat es bei weitem übertroffen. Es ist mehr geworden, als dass er mir verheißen hat. Und da gehört auch die ganze Zukunft noch dazu, wo wir jetzt vor uns haben. Also, auf der einen Seite die Spannung, die Prophetie und das noch nicht erfüllt sein, aber das dran Festhalten vom Volk. Und das ist vielleicht identisch mit dem geknickten Rohr und mit dem glimmenden Docht. Ich weiss, Gott hat es gesagt, du es wird. Aber manchmal stöhne ich und seufze ich und sage Gott, wenn denn? Manchmal kann ich es fast nicht mehr glauben. Und dann stärkt er uns. Weil wenn wir wieder bei ihm uns orientieren und wir wieder neu hören, dass er uns sagt, Jesaja 46, ich habe euch vom Anfang her das Ende verkündigt. Und das Ende war noch überhaupt nicht da, aber ich weiss, wie es rauskommt. Und dann merken wir plötzlich wieder, dem Gott können wir rückhaltlos vertrauen. Dem können wir uns hergeben. Und dann wird plötzlich auch das wieder lebendig, dass wir wissen, die Umkehrung der Verhältnisse, die kann plötzlich passieren. Ja, die Bibel sagt es sogar in einem Augenblick. So wie wir die Augendeckel auf und zu tun, so das Blinzeln, wo wir ja alle machen. In so einem Augenblick kann das passieren, dass die Posaune von Gott erschallt und dass er die Sinnigen zurückholt. Und er ermutigt uns, dass wir einander trösten mit diesen Worten. Ich habe jetzt die Stelle nicht gelesen. Das wäre aus dem 1. Thessalonicher Brief, aus dem Kapitel 4 und 5, wo man das sehen könnte, wie das plötzlich passieren kann und dass wir heute müssen sagen, Herr, nimm meine Hemmungen weg. Löse meine Zunge, dass ich dein Heil ausspreche, dass ich es anderen weitergebe. Und tue auch meine Ohren auf und auch die Augen, dass ich das sehe, was du am Machen bist und was du versprochen hast. Und dann werden wir ermutigt, wir werden getröstet. Wir wissen, Gott wird uns nicht im Stich lassen. Und wenn wir ins Loch müssten, ins Loch der Depression, ins Loch der Finsternis, dürfen wir wissen, er kommt mit. Er wird der glimmende Docht nicht auslöschen und er wird das zerknickte Rohr nicht zerbrechen, sondern er wird es aufrichten. Er ist der, der gesendet worden ist von Gott, für alles in die Ordnung zu tun. Amen. Ich würde euch am liebsten gleich einladen zum Mitbeten. Wenn wir zum Abendmahl gehen, ist es so wichtig wie sonst fast nie, dass wir das Gebet beten, das der Herr uns hat gelehrt zu beten. Weil das Abendmahl tut uns ja darauf einstimmen, auf die neue Welt, auf das, dass wir das Mahl mit ihm in seiner wunderbaren Welt, wo alles wird gut sein, können wieder nehmen. Und dann hat er gesagt, will er es mit uns nehmen und wir mit ihm. Und in unser Vater tun wir das so wünschen, dass sein Reich soll kommen. Wir sagen, wir wollen unseren Schuldigen vergeben. Wir wollen keinen Groll mitnehmen. Und darum lade ich euch ein, jetzt mit mir zu unser Vater zu beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir hören darauf, wie der Apostel Paulus das Abendmahl hat eingesetzt. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, da er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es und sagte, das ist mein Leib für euch, das tut meiner zu gedenken. Dasselbe tat er nach dem Abendmahl mit dem Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund, gestiftet durch mein Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, meiner zu gedenken. Wenn ihr also dieses Brot esst und den Kelch trinkt, so verkündet ihr den Tod des Herrn bis zu seiner Wiederkunft.